das Vorhaben erst einmal toleriert, noch besser respektiert und dann vielleicht auch, wenn die Erfahrungen gut sind, unterstützt. Und das kann ich nur dann, denke ich, gut in den Griff bekommen, wenn ich entsprechend mein Vorhaben sehr gut dokumentieren kann, wenn ich die Ziele klar mache, warum mache ich das? Deswegen ist Schulentwicklungskompetenz ganz wichtig, dass ich ein Programm gut begründen kann, dass ich sagen kann, warum möchte ich das machen, welche Kompetenzen von Schülern und Schülerinnen werden gefördert, welche Verbesserungen kann ich von Unterrichtsqualität vorweisen, das sind wichtige Punkte. Und wenn mir das gelingt, denke ich, dann müsste ich, außer vielleicht ideologisch eng geführte Machtpromoter überzeugen können und entsprechende Freiräume mir auch schaffen. Also man sollte nicht so schnell aufgeben, das meine ich damit. Inzwischen wissen wir, und ich denke, das zeigt sich auch in der Praxis, dass wir häufiger umgekehrt das Problem haben, dass Schulleitungen versuchen, Innovationen in ihre Schule zu bringen und eher das Problem ist, ein gesamtes Kollegium zu überzeugen, dahinter zu stehen und mitzumachen. Also es gibt quasi Top-Down- und Bottom-Up-Modelle. Und ich denke, wenn beides das Gleiche machen wollen, funktioniert es. Aber wir haben auch den umgekehrten Fall, wo Schulleitungen, also Machtpromoter der Meinung sind, wir müssen was verändern, vielleicht auch einen Fachpromoter installieren, aber keine Kommunikation darüber betreiben oder Leute mitziehen, die von unten auf der Basis das machen müssen und dann gibt es insgesamt Probleme. Diese drei Figuren nennen wir dann auch gerne sogenannte Change Agents. Das sind die, die Veränderungen an Schule vonstatten bringen oder in Institutionen insgesamt im Sinne von Change Management, Innovation. Wir sollen auf jeden Fall die Schule als eine lernende Institution verstehen, das heißt lernend in dem Sinne, dass immer wieder Ziele überdacht werden, dass man überlegt, mit wohin geht der Weg, was sind die Anforderungen von außen, was sind unsere eigenen pädagogischen Vorstellungen und dann entsprechend Visionen entwickelt und das sollen hier die Persönlichkeitsmerkmale von solchen Change Agents oder Promoter auch verdeutlicht machen. Man muss eine eigene persönliche Vision entwickeln, also sagen, auf den Weg wollen wir gehen, das wollen wir verändern. Ich denke, hier Megadigital ist ein sehr gutes Beispiel, was man vor 7, 8 Jahren gesagt hat. Wir wollen an der Uni Frankfurt etwas verändern, wir versuchen uns zu bewerben, wir wollen Geld bekommen, wir wollen entsprechend uns ausweiten und dann funktioniert das. Aber auch gleichzeitig permanente Überprüfung des eigenen Projektes, immer fragen, ist unsere Zielstellung richtig, geht die Zielgruppe mit, müssen wir Ziele anpassen, müssen wir Veränderungen, Modifikationen vornehmen, man muss Erfahrung sammeln und entsprechend auch in den Wandel mit einbinden. Und was ganz wichtig ist, eben Kooperationen pflegen. Nur durch Kooperation kann man Leute gewinnen, mitzumachen, durch Kommunikation sie überzeugen und in der Kooperation auch zeigen, dass entsprechend etwas funktioniert. Ich will mit diesem Exkurs deutlich machen, dass wenn wir über soziale Netzwerke von Lehrerkooperationen reden, es nicht nur darum geht, das eng zu sehen im Kontext, dass hier ein paar Lehrer miteinander auf Facebook oder sonst irgendwo miteinander was austauschen, sondern dass das ein wesentlicher Bestandteil von Schulentwicklung ist im Rahmen von Medienentwicklungskonzepten für Schulen und dass, wenn das gelingen soll, hier diese entsprechenden Bedingungen ganz wichtig sind, dass man weiß, wer ist entsprechend Machtpromoter, wer sind die Fachpromoter und wer sind die Kommunikationspromoter, wie kann ich Kooperation herstellen, wo muss ich kommunizieren und wo muss ich Überzeugungsarbeit leisten und wo ist es sinnvoll, ein ausführliches Papier zum Beispiel vorzulegen. Ich möchte an zwei kleinen empirischen Studien Ihnen zeigen, welche Bedeutung das auch insgesamt hat. Diese zwei Studien haben wir in den letzten 7, 8 Jahren durchgeführt, um mir einfach zu zeigen, wo auch die Probleme liegen und welche Entwicklungskonzepte entsprechend nötig sind, um hier auch die Praxis zu verändern. Das eine ist eine Studie aus dem Intel 2-Programm. Die Firma Intel, die diese Computerchips herstellt, hat vor über 10 Jahren begonnen, weltweit sich in Lehrerbildung mit einzuklinken. Sie haben verschiedenen Ländern angeboten, wir machen Lehrerbildung, wir bezahlen die auch, wenn ihr sozusagen uns diesen Raum auch zur Verfügung stellt. Und Intel ist es in Intel 1, das war eine erste Phase, sehr gut gelungen, in Deutschland 250.000 Lehrer in Lehrerfortbildungsveranstaltungen, die sozusagen von Intel organisiert worden waren, einzubinden. Es gab einen gewissen, sagen wir Lockvogel dabei. Man musste 40 Stunden mitmachen und wenn man die mitgemacht hat, hat man das Microsoft Office-Programm als Lehrer kostenlos bekommen. Das war ein gewisser Anreiz, ein bestimmter Anreiz für viele, da mitzumachen. Gleichzeitig hat aber Intel von den Lehrern und Lehrerinnen, die dort mitgemacht haben, verlangt, dass sie im Rahmen dieser 40 Stunden ein didaktisches Konzept für den Einsatz von Computern und Internet in ihrem Unterricht entwickeln. Und die Rechte sind dann zu Intel gegangen. Intel hat aus diesen Vielzahl, Sie können sich vorstellen, bei 250.000 Lehrer hat man eine Menge Konzepte, habe nun daraus eine zweite Phase gemacht, nämlich gesagt, wir haben in der ersten Phase überwiegend die Hardware-Kenntnisse oder Software-Kenntnisse der Lehrer und Lehrerinnen gefördert. Es gab neben dem Microsoft Office noch ein multimediales Programm, es gab noch ein paar kleinere Programme, wo man Kenntnisse erworben hat. Und nun ging es darum, auch zu zeigen, wie setze ich meine Kenntnisse entsprechend auch in pädagogischen Kontext ein. Und Intel 2 hat eine Plattform entwickelt, in dem vor allen Dingen die vorher von Lehrerinnen und Lehrern entwickelten pädagogisch-didaktischen Konzepte an eine weitere Gruppe von Lehrer und Lehrerinnen angeboten worden sind, die sich dort kompetent gemacht haben, entsprechende Konzepte weiterentwickeln und einsetzen konnten. Und ich hatte die Gelegenheit, in einer bestimmten Phase diese Lehrer und Lehrerinnen, die auf dieser Online-Plattform sich entsprechend informiert hat und auch miteinander diskutiert hat, zu untersuchen. Und ich möchte einen Teil daraus vorstellen, weil es uns darum ging, ob so eine Plattform dazu dient, dass Lehrer und Lehrerinnen häufiger und besser miteinander kooperieren, weil Plattformen dienen ja gerade zur Kooperation. Also die Grundfrage war, welche Aspekte spielen beim Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken, also ICT, in der Schule eine Rolle und wie verändern sich diese Bereiche durch Online-Fortbildungsangebote? Das war alles online orientiert. Wir haben da so ein, um jetzt zu fragen, also wenn man so überlegen will, was verändert sich, gibt es verschiedene Punkte. Man kann Veränderungsprozesse dadurch untersuchen, dass man eine Experimentalgruppe hat und eine Kontrollgruppe. Und bei der Experimentalgruppe wird man entsprechend ein bestimmtes Intervention machen. Das heißt also hier denen eine Online-Plattform zur Verfügung stellen. Die Kontrollgruppe hätte die nicht. Das konnten wir nicht machen, sondern wir haben eher überlegt, gibt es bestimmte Entwicklungsprozesse bei den Beteiligten? Und dann ist die Frage, wie kann man Entwicklungsprozesse entsprechend abbilden? Und die Idee von uns war gewesen, dass man in verschiedenen Typen, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte, sagen kann, es gibt eine Dezentrierung in der Sichtweise. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Computer und Internet in meiner Klasse einsetze, überlege ich nur, wie mache ich das am besten? Und eine Dezentrierung hieße, ich überlege nur, nicht nur, wie mache ich das am besten, sondern ich frage meinen Kollegen an, nebenan oder in meiner Fachgruppe, wie macht ihr das und tausche mich aus, dann auf der Ebene von der Schule und dann möglicherweise über Schulen hinweg. Also so eine Art Dezentrierung, das wäre das Wichtige. Und haben dann gesagt, es gibt eigentlich immer vier Stufen der Entwicklung. Und wir haben am Anfang die beteiligten Lehrpersonen getestet, auf welchem Niveau sie stehen und nach einem Jahr, nachdem sie die Plattform genutzt haben, um zu sehen, hat die Plattform dazu geführt, das heißt, was dort vermittelt worden ist, die Kooperation, die sie eingegangen sind, dass quasi so ein Dezentrierungsprozess stattgefunden hat. Man kann sich das ungefähr hier so vorstellen, entweder im Sinne von zentrischen Kreisen. Am Anfang steht nur die Lehrperson hier im Zentrum, dann kommen die Fachkollegen, die Schulkollegen und dann überregionale Kontakte, die man hat. Das heißt, man tauscht sich dann dazu, sind die Medien ja sehr gut geeignet, entsprechend aus. Und wir haben daraus dann diese Niveaus gemacht, also sagen wir Niveau A, B, C und D. Und entsprechend dann gesagt, wir ordnen in bestimmten, wir geben Situationen vor, das können Sie gleich noch sehen, und versuchen dann aufgrund der Antworten festzustellen, auf welchem Niveau sind die befragten Lehrerinnen und Lehrer am Anfang des Projektes und auf welchem Niveau befinden sie sich am Ende oder nach einem Schuljahr, das Projekt besteht heute noch, um zu sehen, bringt das insgesamt etwas in diesen Prozess. Wir haben folgende Komponenten untersucht, nämlich die Nutzungsformen, also wie nutzt man Computer und Unterricht in der Schule, gibt es Konzepte an der Schule und worauf zentrieren sich die Konzepte? Sie können ja heißen, also wir machen nur zum Beispiel ein Konzept, was sich auf einen ganz kleinen Bereich, etwa in der Kunst, bezieht, oder ist es auf einen bestimmten weiteren Fachbereich bezogen, dass man sagt, das machen nur die naturwissenschaftlichen Fächer, oder bezieht sich die ganze Schule mit rein, oder gibt es vielleicht sogar in einer Stadt Schulverbünde, die sagen, wir haben ein gemeinsames Konzept, was wir fördern wollen. Dann die Lernkultur, ist sie nur auf meinen eigenen Unterricht bezogen, ist sie nur im klassischen Sinn instruktionistisch ausgerichtet oder geht sie weiter dann? Und was uns hier interessieren würde, Kooperation, ICT und natürlich die Schulleitung. Das heißt also, ist es nur der Schulleiter oder sind es andere Promoter, die es unterstützen? Bei dem ICT-Konzept an Schulen kann man das so ungefähr, das war unsere Frage, also wenn es nur von einer einzelnen Lehrperson umgesetzt wird, so ein Konzept, dann ist es sozusagen niedriges Niveau, es wird in bestimmten Fachbereichen umgesetzt, ist es schon ein bisschen weiter. Wenn es alle Lehrer machen, aber es gibt kein Konzept, ist es schon ein bisschen mehr. Und wenn die höchste Stufe ist, wenn die Schule selbst ein Medienkonzept hat oder ein ICT-Konzept hat, dann wäre es eigentlich optimal. Dann hat man sich Gedanken drüber gemacht und man muss entsprechend gucken. Bei der Lernkultur kann man das so machen, man verändert in seinem Klassenzimmer eigentlich nur einzelne Aspekte, macht nur sehr kurze Projekte, wo man Medien einsetzt oder es auf bestimmte Fächer beschränkt oder es gibt projektorientierte Lernformen. Und eine optimale Form wäre, wenn man fächerübergreifend kooperative Projekte durchführt, zum Beispiel Biologie mit Geografie, wenn es um humangeografische Fragen geht oder wenn Sie an die ganzen Themen Ökologie und Ökonomie denken, kann man sehr viele Konzepte und Projekte machen, die fächerübergreifend angesiedelt sind. Bei den Kooperationen war das ganz sinnvoll zu sagen, dass Kooperationen überhaupt nicht stattfinden. Man kooperiert nur mit Fachkollegen, die anderen interessieren einen gar nicht, was man macht. Es gibt vielfältige Kooperation mit allen Kollegen und eigentlich eine ideale Form, wenn man nicht nur mit den Kollegen aus der eigenen Schule, sondern auch mit Kollegen aus anderen Schulen kooperieren würde. Und da sind Medien ja idealerweise auch geeignet. Ich will nun einige Daten Ihnen so zeigen, die deutlich machen, dass das gar nicht so einfach ist. Sie sehen hier auf der einen Seite, wie wir das versucht haben herauszufinden. Wir haben bestimmte Items vorgegeben, die wir vorher schon mal getestet haben. Also wenn ich mit neuen Medien im Unterricht arbeite, dann dürfen Schüler und Schülerinnen nur nach Absprache an den Computer, da ich so am besten den Überblick behalte. Da sehen Sie, dass das doch fast die Hälfte der Befragten selbst in der zweiten Erhebung noch gezeigt haben. Also ich bringe Ihnen jetzt nur, weil es sonst zu viel wird, die Ergebnisse der zweiten Erhebung. Dass also ein Großteil der Lehrer noch sehr, sehr zentriert auf ihren eigenen Unterricht schauen. Dann hier setze ich den Computer in bestimmten Unterrichtsphasen ein, entscheide dies nach didaktischen Gesichtspunkten. Wird auch viel zugestimmt, noch mehr zugestimmt. Also das ist sozusagen die Stärke dann hier, dass die überwiegend auf der Niveau B sind. Und sie konnten auswählen bei den Mehrfachantworten, deswegen gibt es immer nur quer die 100%. Dass aber relativ wenige das sozusagen überwiegend im größten Teil machen. Bei der Lernkultur sieht das eigentlich noch ungünstiger aus. Das heißt, nur relativ wenige fächerübergreifend oder projektübergreifend, etwa ein Fünftel, nur Medien einsetzen, während doch der überwiegende Teil hier bei dem Niveau B ich zu solchen Formen des Lernens anhalte, indem ich ihnen herausfordernde Probleme zur eigenständigen Bearbeitung stelle, aber sozusagen nicht den Unterricht insgesamt irgendwo verändere. Ich denke, das wäre ideal gewesen. Bei den Kooperationsformen, die uns hier interessieren, ich komme gleich auch auf die Veränderungen, sehen Sie, also Sie sollen an dem Beispiel nur zeigen, wie wir das auch ein bisschen erhoben haben. Um einen guten Unterricht mit Computer und Internet zu machen, entwickle ich selbst Konzepte und setze sie in meinen Fächern um. Das wäre jetzt also mal eine sehr zentrische Sichtweise. Nur ich mache das, mich interessiert gar nicht, was die anderen machen. Da sehen Sie, dass das die Hälfte der Lehrer dem zugestimmt haben. Dann spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen aus meinem Fachbereich ab, etwa ein Drittel. Führe ich mit Kolleginnen und Kollegen an der Schule fächerübergreifende Projekte durch, ein Sechstel. Und ein Neuntel kooperiere ich auch mit Kollegen und Kolleginnen in anderen Schulen arbeiten. Sie sehen, dass da der Anteil ziemlich gering ist. Also das waren diese vier Niveaus, die wir versucht haben zu erheben, und zwar in der ersten und zweiten Form. Und jetzt kann man das ganz gut an den Säulen auch sehen. Was hat sich insgesamt verändert? Die hellblauen oder blauen Säulen sind jene bei der ersten Erhebung und die dunkelroten bei der zweiten Erhebung. Da sehen sich bei den Komponenten, bei den Nutzungsformen, wie ich sie verändere, vor allen Dingen etwas. Also haben wir eigentlich einen Rückschritt insgesamt, nämlich dass hier von C nach B zurückgekommen sind, also sich eher zentrieren. Das ist ein Effekt, wie hier kann man schwer erklären, wie der entstanden ist. Während bei der Lernkultur sehen Sie hier doch wie ganz entscheidende Veränderungen sind, während die überwiegende Mehrzahl hier auf dem A-Niveau war, hat sich doch vieles verbessert zum B-Niveau und vor allem zum C-Niveau. Das heißt, dass dieses Projekt innerhalb dieses Jahres dazu geführt hat, dass die beteiligten Lehrer und Lehrerinnen doch eher gesehen haben, wenn ich Computer in der Schule einsetze, dann muss ich entsprechend auch meine Lernkultur verändern. Und das, was uns hier betrifft, ist die Kooperationsform. Auch hier sehen Sie eine Veränderung, nämlich hin zu B und C, zwar nicht zu den optimalen Formen. Da sehen Sie, dass das nur ganz wenige auch waren. Das sind immer Messfehler, die man mit drin hat. Aber kann man sagen, es gibt eine leichte Tendenz auch dazu, mit Computer stärker zu kooperieren, wenn man entsprechende Anwendungen auch kennenlernt und nutzt. Ich will das noch an einem zweiten Projekt deutlich machen, das wir in Rheinland-Pfalz durchgeführt haben. Dort gibt es ein Projekt Medienkompetenz macht Schule, das von der Landesregierung sehr stark gefördert wird. Am Anfang standen 10 Schulen in der ersten Phase, die ausgewählt worden waren nach einem Bewerbungsverfahren, die über 3 Jahre hinweg die Medienkompetenz ihrer Schüler und Schülerinnen fördern sollten. Und um das zu ermöglichen, haben sie zum einen einen Ausstattungsanschub bekommen, nämlich 50.000 Euro mit der Bedingung, dadurch mobile Medien einzuführen. Es gab Notebooks, die man dort anschaffen konnte in neuerer Zeit. Die letzten Schulen, Sie sehen, dass auch 400 Schulen inzwischen sind, die bekommen auch interaktive Whiteboards. Man hatte dann noch Geld gehabt, um Fortbildung einzukaufen oder Software, und begleitend dazu gab es entsprechende Fortbildungsveranstaltungen. Die Landesregierung hatte Interesse daran zu wissen, bringt dieses Projekt etwas bezüglich der verschiedenen gesetzten Erwartungen. Und das habe ich mal so dargestellt, zusammengestellt, was insgesamt die Zielstellung dieses Praxisprojekts gewesen ist, nämlich Umsetzung der Schulkonzepte, Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, man hat auch ganz unterschiedliche Schulen ausgewählt, jedenfalls in der ersten Phase. Einige, die schon lange auf dem Weg sind, die ein Konzept auch haben, welche, die gerade erst angefangen haben, bis hin, die eigentlich gar keine, erst am Anfang standen, haben gesagt, wir wollen mal Computer und Internet einsetzen in der Schule, aber wir sind gerade dabei, das erst zu entwickeln, um auch die Vielfalt zu zeigen. Ja? Die jetzt hier, die erste, also die Intel-Erhebung war 2003 und diese Erhebung hier von 2007 bis 2010. Also in den zweiten, was ich eben gerade vorstelle, da sind 60% Gymnasien, und während dieser Zeit wurde in Rheinland-Pfalz wurden Hauptschulen und Realschulen zu Realschule Plus zusammengelegt. Das heißt, wir hatten am Anfang auch Hauptschulen dabei, die am Ende dann gemeinsam mit Realschulen einen neuen Typus gebildet haben, Realschule Plus. Das war ein bisschen schwierig dann bei der Auswertung, das zuzuordnen. Man kann jetzt grob sagen, 2/3 überwiegend Gymnasium, also bei den Schülern, die dort drin waren, und 1/3 Haupt- und Realschule in dem Bereich. Es ging vor allem auch darum, die Lehrkräfte zu fordern und zu fördern in der Entwicklung von bestimmten medialen, als auch didaktischen, methodischen Konzepten und Kompetenzen, dass sie auch lernen, das entsprechend einzusetzen. Das wurde vom Landesmedienzentrum in Form von Fortbildung auch angeboten. Dann ging es auch, Formen schulischer Partizipation, Zusammenarbeit zwischen Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen, Schülern, Eltern und externer Partner. Externe Partner waren vor allen Dingen in der Hauptschulenbereich ganz wichtig gewesen. Dort dient ein Großteil der Medienkompetenz, die sich auf den Computer bezieht, darauf, dass die Schüler und Schülerinnen Kompetenzen erwerben, um entsprechende Lehrstelle auch zu bekommen. Und es gab einige Schulen, und das war ein Sinn, dass Schulen schon sehr frühzeitig zu Unternehmen Kontakte aufnehmen und also Kooperation herstellen, wo man weiß, diese Kompetenzen werden dort gefördert. Also wenn Sie zum Beispiel, wir haben Schulen gehabt, wo ein Teil der Schülerinnen Arzthelferin werden wollten, dort war es ganz wichtig, dass man entsprechend Textverarbeitung mit Tabellenkalkulation konnte. Und es gab eine Schule, wo in der Nachbarschaft eine Firma war, die etwas mit Computer gemacht hat, da hat man eher Informatik und so weiter gefördert in dem Bereich. Also insgesamt wollte man hier die Medienkompetenzen der Schüler und Schülerinnen fördern und hat entsprechend auch Angebote gemacht. Und unsere Aufgabe war zu gucken, bringt dieses Projekt eigentlich etwas? Und das will ich in den Auszügen auch vorstellen, weil es auch darum geht, kooperieren die Lehrer und Lehrerinnen miteinander. Was deutlich wird, ist, dass ein Großteil der Lehrer und Lehrerinnen zwar schon mal Fortbildung mitgemacht hat, aber und zwar im medienpädagogischen Bereich, aber doch nicht so viel, wie man vielleicht hätte erwarten können. Das heißt, das sind dann meistens 1- oder 2-tägige Fortbildungen. Das war mal ganz wichtig, gibt es schon eine gewisse Voraussetzung. Aber Sie sehen hier, dass 1/3 bisher von den befragten Lehrern, das waren, wir haben insgesamt 10 Schulen, wir haben 3000 Schüler und Schülerinnen befragt und 300 Lehrer an den 10 Schulen. Also eine relativ ganz gute Stichprobe. Eine Frage, die uns auch interessiert hat, die auch ein bisschen so aus dieser Intel-2-Studie für uns rauskam, nämlich welche Rolle haben eigentlich diese Lehrer und Lehrerinnen, die Medienprojekte durchführen? Sind sie Einzelkämpfer, wie hier oben genannt, oder wird ihre Arbeit akzeptiert und auch wahrgenommen? Können Sie auch entsprechend Ihre Arbeit vorstellen und bekommen Sie auch entsprechend Unterstützung? Sie sehen hier, dass fast 2/3 der Lehrer und Lehrerinnen Unterstützung auch bekommen von der Schulleitung. Und ich meine, das ist schon mal ganz gut, aber man muss immerhin sagen, 1/3 nicht. Und das ist natürlich dann, wenn man das in dem Kontext von Unterstützung und aktives Netzwerk sieht, doch schon ein Problem. Interessanterweise natürlich dann ein Problem, wenn das Schulen sind, die sich mit Wissen und natürlich mit Unterstützung der Schulleitung für so ein Projekt auch beworben haben. Und das muss die Schulleitung unterstützen. Aber wenn die Lehrer sagen, wir finden keine Unterstützung, zeigt, dass da an der Schule schon etwas nicht stimmt. Eine Schule ist nach einer gewissen Zeit auch ausgestiegen, weil die unzufrieden waren mit der Art der Förderung. Dann geht es hier darum, was wird eigentlich gefördert. Auch hier sehen Sie, es geht darum, selbstgesteuertes, selbstständiges Lernen zu fördern. Und wie geschieht das? Und da sehen Sie, dass ein großer Teil sagt, ich mache das, indem ich die Arbeitshaltung von Schülerinnen und Schülerinnen stärke. Aber nur wenige, sozusagen, ich beschränke meine Projekte nicht nur auf meinen Unterricht, sondern ich mache das fächerübergreifend, dass das nur 7% war. Also wo man sagen würde, wenn man selbstständiges Arbeiten fördern will, dann muss auch das in irgendeiner Projektform gestaltet sein, die sich nicht nur auf einzelne Schüler und Schülerinnen beschränken, sondern wo man lernt, auch fächerübergreifend zu arbeiten. Und dann ging es auch darum, Kooperationsform beim Computereinsatz, wir kommen gleich dann noch darüber hinaus. Also Computer und Internet werden an unserer Schule nur von einzelnen Lehrpersonen eingesetzt. Sie sehen, das ist die gleiche Fragestellung, die wir auch bei dem Intel 2-Projekt hatten. Auch hier sehen Sie, dass im Kontext eines gemeinsam abgesprochenen Konzeptes eingesetzt nur 4% der befragten Lehrerinnen und Lehrerinnen sind und ein Großteil überhaupt nicht irgendwo dort Absprachen trifft. Ich denke, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Es hat sich übrigens herausgestellt bei der Frage, die wir an Schüler und Schülerinnen gestellt haben, die an dem Projekt teilgenommen haben, wie oft erlebt ihr im Unterricht eigentlich den Einsatz von Computern? Und dann waren bei der Frage nach täglich nur 2% der Schüler und Schülerinnen. Und das hat uns sehr gewundert bei Schulen, die explizit sagen, wir wollen eine Medienschule sein in diesem Projekt. Es stellt sich dann auch raus, wenn man zum Beispiel ein Interview mit Lehrer, Lehrerin oder mit Schulleiter, Projektleiter macht und hat das Mikrofon dann abgestellt und man kommt dann so ein lockeres Gespräch rein, dass man manchmal nicht bei allen Schulen, das will ich gar nicht unterstellen, immer, wir haben da mitgemacht, wir wollten das Geld haben. Das war auch häufig eine Motivation, was verständlich ist, wenn Schulen schlecht ausgestattet sind, aber es leidet ja dann doch die Zielstellung insgesamt darunter. Eine Frage, die auch ganz Konzepte für einen guten Unterricht mit Medien und das ist etwas, was auch zu unserem Thema hier eigentlich gehört, nämlich um einen guten Unterricht mit Computer und Internet zu machen, entwickle ich selbst Konzepte und setze sie in meinen Fächern um, das haben ein 1/5 aller Lehrer gesagt, spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen aus meinem Fachbereich ab, also ich kooperiere, Sie sehen nur 8%, ich führe fächerübergreifende Projekte durch, nur 4% und nur 2% haben gesagt, ich kooperiere auch mit anderen Schulen. Wenn wir aber davon ausgehen, und das wäre sozusagen das Fazit, Kooperation innerhalb der Schule und zwischen den Schulen ist ein großes Defizit. Aber Kooperation ist zur Schulentwicklung, zur Entwicklung auch der eigenen Kompetenzen, der medienpädagogischen Kompetenz, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, dass ich mich austauschen kann über meine Erfahrungen. Dann besteht hier ein ganz, ganz großes Defizit. Das wissen wir aus der allgemeinen Schulforschung, dass Lehrer Schwierigkeiten haben, groß zu kooperieren. Und hier im Medienbereich wird das, denke ich, nochmal deutlich. Obwohl, und das wäre jetzt der zweite Teil, auf den ich kurz eingehen will, es sehr viele Möglichkeiten gibt, diese Kooperationsform ganz praktisch einfach zu pflegen. Nämlich, indem ich die Potenziale von Web 2.0 und Social Networks ausnutze, um Ideen und Materialien auszutauschen oder gemeinsam etwas zu arbeiten. Das ist ja gerade was uns das einfach macht, wir sind nicht daran gebunden, irgendwo hinzufahren, zusammenzukommen oder in der Schule zu bleiben und sich zu treffen, sondern ich kann nach Hause gehen, kann von Haus und Computer aus bedienen. Nur so in Klammern, ich war vor 2 Jahren, habe ich Schulen in China und in Korea mir angeschaut und dort sind fast alle Schulen Ganztagsschulen, das heißt, die Lehrer müssen von morgens 8 Uhr bis 17.30 Uhr in der Schule sein. Und das bedeutet natürlich, dass man viel mehr miteinander erstmal in der Schule kooperiert, weil man vor Ort ist. Man sitzt auch gemeinsam in den Lehrerzimmer, kann man nicht ganz sagen, weil es meistens so kleine Kabäuschen sind, wo man drin sitzt und miteinander seinen Arbeitsplatz hat. Aber, und das fand ich vor allen Dingen in China ganz interessant, ich habe mir Shanghai-Schulen angeschaut, dass dort man sehr, sehr viel mit Medien arbeitet und mit anderen Schulen nicht nur sich Materialien austauscht, sondern auch trifft noch. Das heißt, also es gibt alle 3 bis 4 Wochen, zum Beispiel eine Geschichtslehrerin hat mir das erzählt, in dem Umfeld, wo ihre Schule ist, trifft man sich in einer Schule, redet übereinander und was man besprochen hat, wird dann in sozialen Netzwerken weitergeführt und miteinander auch ausgetauscht. Also diese Medien spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle dort. Nicht nur im Unterricht selbst, in jeder Schulklasse steht ein Beamer, haben die gar nicht mehr, große LCD-Displays, bereiten den Unterricht auf PowerPoint vor, was ich ein bisschen übertrieben fand, weil jede Stunde mit PowerPoint ablief und ein Schulleiter mir sagte, also so wird es mir jedenfalls übersetzt, ein Lehrer, der kein PowerPoint benutzt, ist kein guter Lehrer. Das ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig, aber man ist ja auf dem Weg, was zu entwickeln. Was man nun insgesamt machen kann, ich will das mal ganz kurz an 3 Beispielen verdeutlichen, also die fachbezogene Kooperation ist, man tauscht sich unter den Kollegen miteinander aus, eine schulbezogene Kooperation, die Fachgebiete, also diejenigen, die Geografie oder Naturkunde vertreten, tauschen sich aus ein bisschen und das wäre ein ideales Modell, schulübergreifende Kooperation, das ist da weggerutscht. Das wäre ganz wichtig, dass man sagt, also nicht nur wir, sondern es gibt eine Nachbarschule, die macht Erfahrungen, wie geht ihr mit Computern und Internet um, was sagen eure Schüler und Schülerinnen dazu und was können wir von euch lernen, das ist ja das, was ganz wichtig ist. Und da spielen die Medien eine ganz zentrale Rolle. Sie kennen alle die verschiedenen Web-Anwendungen, ich will sie ganz kurz nochmal so aufführen, also Web 2.0 heißt vom statischen, dynamischen Inhalt vom Konsumenten zum Produzenten und das ist ja, was ja gerade im Internet ganz praktisch ist, dass man entsprechende Folien, entsprechende Programme entwickeln kann, die man untereinander austauscht. Man entwickelt sie, stellt sie ins Netz, andere benutzen sie auch. Wir haben Linkstrukturen, Netzwerke und so weiter. User-Generated Content ist das Schlagwort. Sie schaffen für die Lernenden die Möglichkeit, selbst organisiert und interagierend sich mit den Lernenden auseinanderzusetzen. Das ist hier auf der Seite der Lerner. Sie ermöglichen kooperative Lehr- und Lernformen. Das wäre auch was für die Lernposten. Also Teamarbeit im Netz ist ganz wichtig. Also was ich jetzt gar nicht mit aufgenommen habe, zum Beispiel bei Google Docs können Sie entsprechend, also ein Beispiel, oder Etherpad, gemeinsam Dokumente beschreiben. Sie können gemeinsam Präsentationsfolien entwickeln, und zwar in Realtime. Ich denke, das sind alles Möglichkeiten, die man machen kann. Wir können Lernorte entflechten und man kann entsprechend auch Informationsmöglichkeiten austauschen. Also gerade zum Beispiel Social Bookmarking wie Delicious oder so etwas, wo ich eine Webseite, ein Lesezeichen setze und kann das öffentlich machen und wir können mit anderen darüber diskutieren, ist dieses Beispiel gut oder nicht gut, kann ich es verwenden oder kann ich es nicht verwenden. Das fügt das einfach nochmal zusammen. Die Potenziale sind hier eigentlich eher an Schüler und Schülerinnen gerichtet, nämlich Weblogs, Lerntagebücher, aber ich will auch zeigen, dass das Lehrer und Lehrerinnen machen können. Wikis können auch Lehrer machen, Erfahrungen schreiben in Wikis zu bestimmten Themenbereichen, das wäre ganz sinnvoll. Podcasts machen, Videocasts von eigenen Unterrichtseinheiten zur Verfügung stellen. Sie finden, ich denke, das darf man überhaupt nicht vergessen, bei YouTube eine Menge von Unterrichtsbeispielen, Erfahrungen, die in Schulen, Hochschulen gemacht werden, was ich auch ganz gut finde, um sich einfach was anzugucken, ist TED. TED ist eine Plattform, wo sehr gute Vorträge auch gezeigt werden. Also es gibt eine Menge Materialien, die man dazu verwenden kann, aber auch zu diskutieren, kann ich das in meinem Unterricht anwenden oder nicht. Was ein bisschen, denke ich, erfolglos gewesen ist, das letzte, virtuelle Welten, kooperatives Lernen. Sie kennen vielleicht Second Life als einen Hype, der vor, ich glaube, so 2004, 2005 sehr hoch war. Gab sogar mal ein Spiegel-Titelbild dazu, meines Wissens. Bisschen später, 2006, 2007, okay, also 4, 5 Jahre her ist, wo man gesagt hat, so eine virtuelle Welt, dort, es gibt übrigens noch viele amerikanische Universitäten, die dort Seminarräume haben, wo man als Avatar sich begegnen kann, man kann dort Videos zeigen, PowerPoint-Präsentationen zeigen. Es hätte eine Entwicklung sein können, wo so kooperatives Lernen in virtuellen Welten hätte stattfinden können. Second Life, ich weiß nicht, ist momentan, hat so 2 Tendenzen. Zum einen, dass es noch für amerikanische Universitäten einen Lernort auch darstellt. Ich glaube, es gibt nur wenige deutsche Universitäten, Freiburg, Darmstadt, die dort was machen. Das zweite ist, dort sehr viele pornografische Angebote auch zu finden sind, was natürlich dem Ganzen schadet auch. Es war ziemlich langsam gewesen und so weiter. Es hat einfach technische Schwierigkeiten gehabt. Aber als Form, zum Beispiel Lehrerfortbildung oder Lehrerdiskussionen zu machen, wo man nicht nur textlich sich austauscht, sondern quasi in einem virtuellen sozialen Raum sich trifft, wäre das ein ideales Modell gewesen, wenn man das vorantreibt. Es gibt, wo man sich erkundigen kann, Podcampus von der Universität Hamburg. In Hamburg werden alle, also alle Vorlesungen, die aufgezeichnet werden oder Vorträge, als Video- und Audio-Podcasts auf dieser Webseite zur Verfügung gestellt. Ich wusste jetzt, war unglaublich, aber Sie können da selbst dann auch rein. Ich denke, es funktioniert sogar. Oh ja. Aber ich glaube, das können wir später nochmal, wenn Sie wollen, reinschauen. Können Sie mal reingucken, Podcampus. Zu allen Themen, Fächern gibt es da Angebote, wo man sich informieren kann, wo man für das den eigenen Unterricht auch verwenden kann. Wikis hatte ich schon erwähnt, dort kann man Erfahrungen austauschen. Weblogs sind, glaube ich, ganz wichtig. Online-Tagebücher, wo Lehrer etwas machen können. Hier so ein paar Hinweise für Lehrer-Weblogs, wo Lehrer einfach schreiben ihre Erfahrungen. Das heißt, wenn sie vom Schulalltag nach Hause kommen, einen Weblog schreiben und man entsprechend auch sich darauf einstellen kann. Es gibt auch pädagogische Weblogs, hier dieses, wo Lehrer bestimmte Themen beschreiben und man entsprechend dann untereinander das auf einer Webseite diskutieren kann. Was ich ganz interessant fand, was leider nicht weiter, ich bin nicht ganz sicher, Imago, das ist von der Universität Darmstadt entwickelt worden, etwas auch, wo man sich austauschen kann. Man kann einen Text reinstellen, das sehen Sie vielleicht hier unten, und kann dann in diesem Text entsprechende Diskussionsbeiträge machen, die dann auch wieder kommentiert werden können im Internet. Das finde ich ganz gut. Also man kann sich genau auf die Textstelle auch beziehen. Ich weiß nicht, ist das weiterentwickelt worden? Es ist noch eine Webseite da, die ist aber es ist nicht so verbreitet worden, wie es sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu kompliziert ist. Was in der Lehrerschaft eine große Rolle spielt, ist das Lonet, wo man virtuelle Klassenzimmer einrichten kann, auch für Lehrerkooperationen. Und nicht zuletzt sollte man vergessen, dass es auch bei Facebook sehr viele Lehrer gibt, Lehrergruppen, die hier Untergruppen bilden, sich austauschen in Facebook ohne ihre Schüler. Es gibt auch gab mal eine Diskussion, ob es sinnvoll ist, dass in Facebook Schüler ihre Lehrerin oder Lehrer als Freunde mit aufnehmen und auch umgekehrt. Da hatten einige gesagt, finde ich toll, andere sagen auf keinen Fall, also wir wollen unter uns bleiben und so weiter. Ich bin da auch sehr skeptisch, ob das sinnvoll ist, wenn eine Schülergruppe da ist und die Lehrer oder Lehrerin sich bei Facebook immer das alles mitbekommt. Aber die Möglichkeit ist, dass zum Beispiel Lehrer einer Schule oder unterschiedliche Schulen dort gemeinsam einen Kreis bilden und entsprechend sich austauschen, wie Sie bei Google Plus können Sie doch in diesen Circles genau machen. Und ich denke, das sind Orte, wo soziale Netzwerke eine ganz zentrale Rolle spielen können, um sich auszutauschen, Materialien, also genau diese Kooperationsformen, die ich versucht habe deutlich zu machen, dass sie ganz wichtig sind, hier aufzubauen. Also ich hatte hier mal so aus dem Facebook was rausgenommen, eine Gruppe, die sich beschreibt, was sie alles macht, wo man beitreten kann. Wenn man selbst etwas aufbauen will, ich habe das jetzt nicht lange mehr verfolgt, ist ELK. ELK ist ein soziales Netzwerk, was man auf einem eigenen Server aufsetzen kann. Das heißt, wenn eine Schule oder mehrere Schulen gemeinsam sagen, wir wollen ganz gerne uns austauschen, wir wollen nicht Facebook nutzen, das ist uns zu unsicher, oder wir wollen dies oder jenes nicht, kann man das selbst machen. Ich habe ELK mal ausprobiert, ich fand das ganz nett und auch ganz gut, aber es hat auch seine Grenzen, es ist ein bisschen kompliziert, man kann das auch mit anderen Sachen machen. Das sollte Ihnen einfach nur so einen Einblick geben, dass, wenn man Kooperationsformen herstellen will, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, das über soziale Netzwerke zu machen. Und das, was, denke ich, nicht nur ich eben mit den zwei Studien, sondern insgesamt die Schulentwicklungsforschung aufzeigt und Schulorganisationsforschung aufzeigt, dass das Miteinander kooperieren ein großes Defizit von Lehrern und Lehrerinnen ist, hier die digitalen Medien eine Chance bieten, das auf einer anderen Ebene sozusagen zu kompensieren, indem man soziale Netzwerke bildet, sich austauscht, Materialien austauscht, Dinge diskutiert und damit die Gelegenheit, sich auch entsprechend weiterzuentwickeln. Ich hoffe, Ihnen damit so ein bisschen Einblick gegeben zu haben, was Begründungsformen sind, also ausgehend von der medienpädagogischen Kompetenz, wo Schulentwicklungskompetenz ein zentraler Bestandteil ist, über die Schulentwicklungsaspekte, in denen es verschiedene Rollen gibt, die entsprechend hier eine Bedeutung haben, wenn man Schule innovativ verändern will, und dass in diesem Kontext die Kooperation miteinander ganz wichtig ist, und an den zwei Studien einfach mal gezeigt, dass dann Defizit vorherrscht, und im letzten Teil, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, mit sozialen Netzwerken diese Defizite zu kompensieren. Gut, vielen Dank. Wir können jetzt, wenn Sie noch Fragen haben, gerne darauf eingehen oder wenn ich noch was erläutern soll oder auch wenn Sie etwas genauer anschauen wollen im Netz, können wir das gerne machen.
Ja. Die zweite Studie, nee, die erste oder die zweite Studie, die hatte, so wenn ich grob nachgerechnet habe, nur 50 Teilnehmer. Woher kam das so?
Das erste bei dem Intel, das war die erste Phase. Wir sind ganz am Anfang dahin eingestiegen und da hatten nur so ganz wenige Lehrer mitgemacht. Das war ein Problem. Also wir hatten den Auftrag bekommen und es sind am Anfang nicht so viele Lehrer mit eingestiegen. Das war das Problem gewesen.
Kann es nicht sein, dass gerade die Verfolgung dann,
ja.
Das natürlich darunter leidet, dass das erste vielleicht nicht wirklich repräsentativ ist aufgrund dieser...
Wir